Guido Baltes, du hast zuletzt ein Buch geschrieben, Jesus der Jude. Da ging es auch um solche Missverständnisse, die sich über Jahrhunderte aufgebaut haben. Wir haben es auch schon hier im Programm von IAF Plus vorgestellt. Eine wissenschaftliche Arbeit, gerade wie dieses dicke Buch, ein hebräisches Evangelium, geht ja nochmal darüber hinaus. Wie würdest du das beschreiben? Wo ist da der Unterschied?
Erstens, dass man sehr viel genauer hinguckt in kleine Einzelfragen. Ich habe zum Beispiel etwa 100 Seiten, glaube ich, in dem Buch, nur oder 50 Seiten sind es vielleicht, nur über die Frage geschrieben, hat man zur Zeit Jesu hebräisch gesprochen oder nicht? Das ist eine Frage, die die Forscher interessiert. Man kann natürlich als normaler Bibelleser fragen, ist das wichtig? Fragezeichen. Ich könnte jetzt viele Gründe nennen, warum es wichtig ist. Aber so eine Frage würde man im Hauskreis normalerweise nicht ausführlich untersuchen, denn das kostet viel Arbeit. Man muss dann wirklich relativ viele Bücher lesen, weil man muss rausfinden, woher wissen wir überhaupt was darüber? Welche Funde hat die Archäologie zutage gefördert, wo vielleicht aramäische oder hebräische Sprache gesprochen wird? Was sagen die antiken Schriftsteller aus der Zeit Jesu dazu? Was ist überhaupt mit dem Wort aramäisch und hebräisch gemeint? Welche Sorten von aramäisch und hebräisch gibt es? Das sind 1000 Fragen plötzlich, die sich da stellen für diese einfache Frage.
Und das geht jetzt schon ganz schön ins Detail. Ich habe, bevor wir mal richtig in die Detailfragen einsteigen, noch ein zweites Buch hier. Da steht schon mal hebräisch der Titel drauf. Vielleicht kannst du das so aus dem Stand direkt vorlesen.
Ja, da steht drauf Haberit HaChadasha. Das ist hebräisch und heißt der neue Bund. Da denkt man, oh, was ist das denn für ein Buch?
Genau.
Ja, weil wir gewöhnt sind, es zu übersetzen mit das Neue Testament. Aber da haben wir natürlich schon einen lateinischen Fachbegriff drin, Testament, der so weder in der hebräischen noch in der griechischen Bibel auftaucht. Wenn man es einfach so übersetzen würde, würde man sagen, der Neue Bund.
Kennt man vielleicht auch aus dem Abendmahl. Da tauchen ja diese Begriffe auch hintereinander auf. Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Ich habe das mal mitgebracht, weil das ein ganz normales Buch zum Lesen ist. Es ist also kein wissenschaftliches hebräisches Neues Testament, sondern wird von einer Bibelgesellschaft in London herausgegeben. Und ich verstehe das als einen Versuch, Juden, die hebräisch sprechen, die Bibel des Neuen Testaments auch nahe zu bringen.
Also diese Übersetzung hat eine ganz spannende Geschichte, die ist eigentlich schon fast 200 Jahre alt und ist von einem ganz berühmten deutschen Bibelforscher eigentlich erstellt worden, Franz Delitzsch. Der hat auch ganz viele berühmte Bibelkommentare über das Alte Testament geschrieben. Und in der Tat ist diese Übersetzung entstanden aus dem Wunsch, Juden in unserer Zeit das Neue Testament zugänglich zu machen, in einer Sprache, die so eine Mischung ist zwischen biblisch und hebräisch, was sie kennen aus der Bibellese, und dem Hebräisch der Rabbinen, was man also kennt aus dem Talmud. Diese Übersetzung ist über 100 Jahre entstanden, immer wieder überarbeitet worden, gefeilt worden. 13 oder 14 Auflagen hat sie, unterschiedliche Auflagen erlebt und wird bis heute auch in Israel zum Beispiel von vielen Juden gelesen.
Franz Delitzsch ist ja einer, der auch in deinem Buch vorkommt, in deiner Doktorarbeit. Der hat ja ein Rückübersetzungsverfahren angewendet und von dem sprichst du ja auch.
Das ist eigentlich die Grundfrage, um die es auch geht in meiner Arbeit, nämlich die Frage, wie haben vielleicht die Worte Jesu oder auch die Berichte des Neuen Testaments ganz ursprünglich geklungen? Also sie sind ja entstanden in einer Welt, in der man Hebräisch sprach. Und auch Griechisch, aber wir gehen davon aus, dass Jesus und seine Jünger miteinander sich nicht auf Griechisch unterhalten haben, sondern, und hier streiten sich die Gelehrten, manche sagen, sie haben sich auf Aramäisch unterhalten und manche sagen auf Hebräisch, manche sagen auch beides, aber jedenfalls meistens nicht auf Griechisch. Das Neue Testament, was wir heute haben, ist aber auf Griechisch geschrieben. Das heißt, es ist schon eine Übersetzung von irgendetwas. Die Worte Jesu sind schon über eine Brücke gegangen von einer Sprachwelt in die andere. Und wir wissen, dass das bei Übersetzungen ganz viel passieren kann. Da verändern sich Bedeutungen, da wird manches vielleicht weniger verständlich oder es klingt dann anders. Und deswegen ist also die Frage, die mich bewegt hat und auch Franz Delitzsch, wie haben diese Berichte des Neuen Testaments möglicherweise geklungen in einer hebräischen Sprachform und Sprachwelt? Wie hätten Juden der Zeit Jesu manche Dinge ausgedrückt, zum Beispiel das Reich Gottes? Ja, das ist ein ganz wichtiger Begriff bei Jesus, die Königsherrschaft Gottes. Wie hätte das ein Jude auf Hebräisch gesagt? Ja? Und dann kann man nachgucken in jüdischen Schriften aus der Zeit und man findet dann Antworten, wie das sozusagen jüdisch ausgedrückt würde.
Das klingt spannend. Wenn ich jetzt Jude wäre, dann würde mich das wahrscheinlich noch mehr interessieren. Ich komme aus einer heidenchristlichen Tradition hier in Deutschland. Ich kenne ganz wenig Juden, mit denen ich über solche Themen ins Gespräch komme. Und trotzdem scheint aber das Buch mir was sagen zu können über mein Verständnis, wer Jesus war.
Ja, weil natürlich der Jesus, an den ich glaube und mit dem ich heute lebe, selber ein Jude war. Ja, und auch seine ersten Jünger und auch die Autoren des Neuen Testamentes. Das heißt, selbst wenn ich nicht Jude bin, versuche ich dennoch, das Neue Testament zu verstehen vor dem Hintergrund, aus dem es kommt. Das ist so, wie wenn ich heute Besuch aus Kenia oder Tansania bekomme, ja, einen afrikanischen Christ, wenn der mir erzählt von seinem Glaubensleben und wie er heute mit Jesus lebt, ja, dann muss ich das verstehen aus dem kulturellen Hintergrund, aus dem er kommt. Der denkt anders, der redet anders, der macht andere Erfahrungen, dessen Alltag sieht anders aus. Und um zu verstehen, was der mir sagen will, muss ich erstmal in seine Welt eintauchen, auch wenn ich selber kein Afrikaner bin.
Das ist ein schönes Beispiel, finde ich, auch für die Fragestellung, die du bearbeitet hast. Du wirst wahrscheinlich mit diesem Kenianer auf Englisch reden. Und der Kenianer hat aber vielleicht noch eine ganz andere Muttersprache, kann also mindestens in zwei Sprachen denken und sich ausdrücken. Und wenn er hier eine Weile mit mir in Deutschland leben würde oder mit dir, dann lernt er auch noch Deutsch dazu. Das beschreibt auch die Problematik, die vielleicht schon damals vor 2000 Jahren in ähnlicher Weise bestand.
Ja, das ist natürlich eine kulturelle Problematik, also die Lebenswelt ist anders, aber auch eine sprachliche. Manche Zuhörer kennen das vielleicht aus ihrem Gottesdienst, wenn sie übersetzte Lobpreislieder singen. Ja, und man denkt manchmal, das klingt irgendwie nicht so wirklich deutsch. Das ist zwar ein deutsches Lied, aber es klingt irgendwie undeutsch. Ja, und das liegt daran, dass bei Übersetzungen, man kann entweder sehr wörtlich übersetzen, dann klingt es nicht sehr deutsch, ja, oder man übersetzt frei und dann ist die Frage, hat man noch das, was im Original gesagt wurde. Wir können jetzt ja hier nicht mehrsprachig die Sendung machen, aber ich sag mal ein Beispiel. Wenn dieser kenianische Bruder mir zum Beispiel sagen würde, nachdem ich Sport gemacht hatte, nahm ich eine Dusche und ging nach Hause. Und dann würde ich als deutscher Hörer mich wundern, ja, und würde sagen, das klingt irgendwie nicht deutsch. Wenn ich mir das versuche vorzustellen, stelle ich mir vor, wie er in die Dusche geht, die abschraubt und mitnimmt, nach Hause. Ja. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass man im Englischen sagt, I took a shower, das heißt, ich nahm eine Dusche, und wir sagen im Deutschen eigentlich, ich habe geduscht, ja, dann wird das plötzlich verständlich, was er mir sagen wird. Das heißt, da ist Tür und Tor für kleine Missverständnisse geöffnet. Ja, und gleichzeitig höre ich aber in dem Satz, den er mir sagt, oh, der denkt eigentlich Englisch, auch wenn er Deutsch redet.
Man redet eigentlich über das Gleiche, gebraucht verschiedene Worte, hat noch eine andere Grammatik intus. Ich erinnere mich an den Film Casablanca, den ich mal richtig im Kino geguckt habe, und da kam so ein deutsches Ehepaar vor, die nach Amerika auswandern wollten, und sie lernten gerade Englisch, aber Wort für Wort, und dann haben sie sich gefragt, auf Deutsch jetzt, wie viel Uhr ist es? Und dann kam die Antwort 10 Uhr, da haben sie aber gesagt, what watch, 10 watch. Also praktisch die Armbanduhr war der Begriff. Da war die falsche Übersetzung eigentlich das Problem.
Ich stellte sich dann innerlich vor, wie derjenige 10 Armbanduhren anhat.
Genau.